HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit der norwegischen Architektin Jette Hopp. Jette Hopp hat an der Frankfurter Städelschule studiert, was nur zum Teil ihr hervorragendes Deutsch erklärt, das Sie gleich hören werden. Mittlerweile ist Jette Hopp Projektleiterin und leitende Architektin beim Architektur- und Designbüro Snøhetta und hat als solche diverse große Projekte betreut, wie zum Beispiel das neue Opernhaus in Oslo. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen, Jette Hopp.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Hopp, fangen wir an mit der Oper in Oslo. Das ist ein Vorzeigeprojekt, das das Zeug hat, ein Wahrzeichen Oslos zu werden. Sieht so ein bisschen aus von der Fjordseite wie ja übereinander geschobene Eisschollen und hat ein begehbares Dach. Nach welchen Kriterien sind Sie bei dem Entwurf vorgegangen?
Also wir haben uns ja versucht, dem Entwurf inhaltlich anzunähern. Das ist eigentlich so unsere Grundhaltung überhaupt, wenn wir mit Projektentwicklung arbeiten. Also zum einen ist es natürlich, dass man ein Programm löst. Und zum anderen ist es eigentlich mehr, dass man eine konzeptionelle Annäherung findet, die sozusagen auch einen Mehrwert generiert. Mhm. Und bei der Opera war das eigentlich auch primär unser Ansatz. Das ist ja ein öffentliches Projekt. Und Norwegen ist ja als Kulturnation eine sehr junge Generation, auch was die Form, Kulturform wie Opera, Ballett und so weiter angeht. Von daher war es uns auch wichtig, einen Ausdruck zu schaffen, der auch junge Generationen anspricht, also zukünftige Operngänger sozusagen, wenn man das so sagen kann auf Deutsch. Mhm. Und einen Ausdruck zu finden, der sozusagen eine einladende Geste darstellt und auch sozusagen Besucher potenziell einlädt in ein Gebiet, die nicht notwendigerweise in die Oper gehen würden. Sozusagen mit einem öffentlichen Platzraum ein zusätzliches Element zu schaffen, sodass sozusagen die Grenze zwischen der Oper und dem öffentlichen Raum reduziert wird.
Worauf Sie sich häufig auch beziehen bei den Projekten von Snøhetta insgesamt, das sind die norwegischen Werte, die da zum Tragen kommen. Zum ja. Beispiel das Jedermannsrecht. Erklären Sie uns das doch.
Ja, das Jedermannsrecht hat eine lange Tradition in Norwegen oder auch in mehreren anderen skandinavischen Ländern. Das bedeutet eigentlich, dass man sich ganz vereinfacht ausgedrückt, dass alle das Recht haben, sich frei in der Landschaft zu bewegen, unabhängig von privatrechtlichen Begrenzungen. Die einzige Begrenzung ist, dass man sozusagen sein Zelt in einem bestimmten Abstand von einem privaten Haus aufstellen darf. Aber sonst kann man sich ganz frei bewegen. Und da gibt es ein Recht, das wurde 1957 verfasst. Das heißt Allemannsretten auf Norwegisch, also Jedermannsrecht. Mhm. Und das sozusagen mit dieser Möglichkeit, sich frei zu bewegen, ich glaube, das spiegelt sich auch in der Opera wieder. Oder das haben wir sozusagen versucht, in eine architektonische Form zu konzeptionalisieren sozusagen.
Ja. Das heißt, man nimmt durch einen Bau Landschaft weg und gibt aber durch den Bau auch Landschaft wieder zurück. Ja, also man kann eben einfach auf die Oper drauf spazieren, hat dann wahrscheinlich einen wunderbaren Blick in den Fjord hinein. Das ist nicht das einzige Projekt dieser Art. In der Nähe von Paris gab es das Problem, dass in einer landwirtschaftlichen Gegend man ein größeres Gebäude brauchte. Und sie haben dann kurzerhand Teile des Ackers in die erste Etage gebracht. Wie funktioniert denn sowas?
Ja, ganz genau. Wir haben sozusagen uns eine interne Regel aufgestellt in Snøhetta: Never build on farmland. Also wir bauen nicht auf Agrarland. Das heißt, alles, was mit Nahrungsproduktion zu tun hat, soll nicht beeinflusst werden, wenn wir sozusagen baulich oder architektonisch eingreifen in einen Kontext. Von daher haben wir versucht, einfach bauliche Verhältnisse herzustellen, dass es möglich ist, agrarwirtschaftlich auf dem Dach weiter zu operieren. Also das ist eigentlich eine baukonstruktive auch Herangehensweise. Das ist möglich. Also das Projekt, ich glaube, auf das Sie jetzt hinweisen, ist ein Vorort von Paris, nicht wahr? Ja, genau. Und das wird auch nicht realisiert. Aber wir haben das so weit entwickelt, dass es hätte möglich sein können. dass man sozusagen auf dem Dach weiter Getreide zum Beispiel anbaut und das sozusagen direkt in das Projekt mit einfließen lässt, als Ressource sozusagen.
War den Bauherrn dann doch zu futuristisch, oder?
Nein, das war ein Wettbewerb, also wir haben den einfach nicht gewonnen, so wie das so manchmal ist.
Ansonsten ist bei Ihnen auch typisch bei den Entwürfen, dass sich die Gebäude dann sehr oft in die Natur einschmiegen eigentlich. Also dieses Opernhotel auf den Lofoten beispielsweise, da sieht man dann so das Dach, das sich wie so einen Lavastrom im Prinzip Richtung Meer ergießt. Wie wichtig ist das für Sie, dass das also einfach organisch in die Landschaft auch reinpasst vom Visuellen her?
Ja, das ist sehr wichtig. Aber ich glaube, das kommt auch aus unserem Ansatz her, wie wir arbeiten. Wir arbeiten ja immer mit mehreren Disziplinen. Also SNÖRTA ist ja so aufgestellt, wir haben Landschaftsarchitekten, Innenarchitekten, genau, und Architekten und auch Künstler, sodass wir auch von Anfang an immer versuchen, alle Disziplinen mit zu integrieren, und weil wir sehr kontextuell arbeiten und wenn wir in einem Landschaftsraum zum Beispiel arbeiten, mit dem wir sehr schonend umgehen müssen, dann versuchen wir ja auch immer aus dem Kontext heraus unsere Formsprache zu entwickeln, sodass auch dann die einzelnen unterschiedlichen Architekturen auch sehr aus dem Kontext heraus entwickelt worden sind und dann auch solche Architekturformsprachen entstehen aus unserer Analyse. Also wir nehmen uns ziemlich viel Zeit, die unterschiedlichen Bautraditionen auch zu studieren lokal, also die lokalen Voraussetzungen. Wir setzen uns sehr gut in diese Voraussetzungen hinein, um dann wiederum uns zu ermöglichen, dass wir sehr individuell die unterschiedlichen Projekte beantworten können, auch in der Formsprache dann letztendlich. Das ist wiederum unser inhaltlicher Ansatz. Also wir kommen nicht mit einer Stilart, die wir sozusagen implementieren, unabhängig von der Lokation, sondern immer diese sehr sorgfältige und schonende Umgang mit dem Kontext.
Ja. Jette Hopp ist zu Gast im HR2 Doppelkopf. Lassen Sie uns noch mal auf die Oper in Oslo kommen. Sie haben es schon so ein bisschen angekündigt. Die ist jetzt einfach nicht nur interessant für Operngänger, sondern für alle, die da vorbeikommen, die da spazieren gehen. Man kann die Oper von außen nutzen. Sie ist aber auch den ganzen Tag über geöffnet. Man kann reingehen. Ich glaube, darin gibt es auch ein Café. Wie wichtig ist in Ihrer Konzeption so etwas? Also, dass ein Gebäude auch in diesem Fall unabhängig vom Opernbetrieb funktioniert und Leben anzieht.
Ja, das ist ein sehr wesentlicher Faktor in unserer Annäherung generell in Architektur. Und das ist auch oft so, dass der Auftraggeber vielleicht nicht so aufmerksam ist auf diesen Aspekt, auf der sozialen Verantwortung, denke ich, in Architektur. Und wenn man sozusagen einen großen Raum sozusagen besetzt, ist das ein wesentliches Moment, was wir immer versuchen zu adressieren. Also Zugänglichkeit, auch öffentliche Innenräume. Also das Foyer der Oper ist ja auch nicht 24 Stunden geöffnet, aber nahezu. Mhm. Man kann sozusagen die Toiletten auch benutzen, wie in einem öffentlichen Raum. Und diese Thematik sozusagen zu adressieren und auch dann den Auftraggeber oder sozusagen den Verwalter der Architektur darauf hinzuweisen und auch mitzunehmen auf diese Verantwortung, das ist auch Teil unserer Kommunikationsarbeit. Das ist ja nicht selbstverständlich. Das ist ja sehr generiert aus unserer Haltung, auch diese Zugänglichmachung von Raum, also diese Generosität, die auch sozusagen in der Architektur dann implizit enthalten ist und die auch zu fördern, auch in dem architektonischen Ausdruck. Das ist sehr wichtig für uns.
Frau Hopp, jetzt ist es ja kein Zufall, dass ich mich im Moment so ein bisschen konzentriere auf die Oper Oslo. Sie haben es mitbekommen, in Frankfurt tobt gerade eine Diskussion, was man anfangen soll mit der doch einigermaßen maroden Doppelanlage in Frankfurt, in der Schauspiel und Oper untergebracht sind. Da steht einiges an Lösungen im Raum, eine Sanierung, ein Neubau an neuem Ort. Sie waren auch bei einer der Diskussionen zum Thema dabei. Da haben Sie gesagt, zuerst braucht man mal eine innere Zielsetzung, was man eigentlich will mit dem Ort, mit dem Gebäude, auch mit der Umgebung. Was haben Sie damit gemeint?
Ich denke ja, dass man vorab aller Form und sozusagen Diskussionen, sollen wir das abreißen, sollen wir das machen, braucht man eine inhaltliche Diskussion. Das denke ich, ist ganz wesentlich. Was hat man als Vision für ein Theater, für eine Oper in einem 50-jährigen Kontext, wenn man es schafft, 100 Jahre vorauszudenken? Aber man muss sozusagen in die Zukunft denken und sich glaube ich, erstmal versuchen, sich ganz von dem räumlichen und funktionellen Kontext zu lösen. Und dass man sich wirklich mal zusammensetzt und frei denkend gerne auch andere so dazu nimmt, einlädt, andere Referenzpersonen, andere Disziplinen. Und zu sagen, einfach sich mal wirklich Zeit nimmt, inhaltlich zu denken und das als Grundlage für die weitere auch räumliche Diskussion zu nutzen. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Ansatz. Und vielleicht kommt man ganz, zu ganz anderen Konklusionen und man schafft sich auch ein bisschen frei zu machen von den Bedingungen, wie sie heute sie ja als Problem darstellen und die ja auch sozusagen die ganze Diskussion ausgelöst haben.
Wen würden Sie denn zu solchen Diskussionen einladen?
Also Sie können uns einladen natürlich. Nein, ich sage das nur, weil wir haben eine Methode entwickelt, die nennen wir Transpositionierung, wo wir eigentlich eine sehr konzeptionelle Workshop-Methode entwickelt haben, wo wir eben versuchen, uns frei zu machen und dieses Denken um generelle Denken, dass man nach so einem Tag sowas wie ein konzeptionelles Springbrett auch inhaltlich entwickelt hat, zusammen, ganz wichtig, zusammen, also nicht, dass der Architekt oder dass der Intendant sozusagen in unterschiedlichen Räumen sitzt und dass man wirklich diese Co-Kreation, wenn ich das mal so frei übersetzen kann, zusammen entwickelt, also auch, dass man partizipatorisch an das Ganze rangeht, die Bürger der Stadt. Also man muss sozusagen wichtige Stimmen mit einbeziehen in so eine Diskussion, sodass man da auch diese inhaltliche Verankerung ziemlich breit ansetzt und dass sie nicht sozusagen von der Stadt nur getroffen wird oder von einer sehr limitierten, fachlich orientierten Gruppe. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man breit involviert und sich auch Zeit nimmt, diese Stimmen anzuhören, aber dann auch wiederum die Verantwortung übernimmt, diese auch dann in ein Format zu setzen als Grundlage für ein weiteres Gespräch.
Die Planung der Oper Oslo hat, glaube ich, ungefähr 10 Jahre gedauert. Also Sie haben das auch gerade angesprochen. Man soll sich Zeit nehmen. Die Probleme hier in Frankfurt sind noch gar nicht so wahnsinnig lange bekannt und schon werden erste Stimmen laut, die sagen, mein Gott, jetzt müsste aber endlich mal entschieden werden. Mhm. Ist das alles zu früh?
Nein, ich denke, also warum das mit der Oper so lange gedauert hat, es gab ja einen offenen Wettbewerb und es gab vorab noch eine lange politische Diskussion, Standortdiskussion, also 10 Jahre, also 8 Jahre ist nur eigentlich die vom Wettbewerb bis zur Realisierung. Das ist, glaube ich, gar nicht so lange für so ein komplexes Kulturgebäude. Dass man sich Entscheidung wünscht, denke ich, das ist sehr verständlich. Aber ich denke, die Reihenfolge der Entscheidung ist wichtig. Also erst inhaltlich Diskussion und dass man sich sozusagen richtige Grundlagen für die richtigen Entscheidungen erarbeitet. Das, denke ich, ist wesentlich. Also dass man ja als Vorschlag sozusagen eine inhaltliche Diskussion startet, bevor man Machbarkeitsstudien und so weiter unter anderem einleitet, wie ich verstanden habe, die schon durchgeführt worden sind. Ja, natürlich braucht man Bestandaufnahme, aber ich denke, das sind sozusagen mehr sekundäre Spuren. Die sind natürlich Voraussetzungen, dass man richtige Entscheidungen gibt, wenn man auf das Niveau der architektonischen Entscheidung ankommt. Aber ich denke, vorab liegt ein ganz anderer Prozess.
Jette Hopp, zu Gast im HR2 Doppelkopf. Und jetzt wird's Zeit für Ihre erste Wunschmusik. Steht bei mir Quatre Mains von Deus?
Ja, ganz genau.
Warum haben Sie sich's ausgesucht?
Na, also was Musik anbetrifft, die Vorschläge, die ich heute mitgebracht habe, das sind eigentlich Musiker, die haben mich also mein Leben lang schon begleitet. Ich fühle mich so, als sei wir sozusagen miteinander aufgewachsen. Und Deus ist einfach eine Band, die hat mich sozusagen auf meiner Reise von Land zu Land eigentlich immer begleitet und gefällt mir halt sehr.
Deus waren das mit Quatre Mains auf Wunsch meines heutigen Studiogastes. Es ist die norwegische Architektin, leitende Architektin beim Architekturbüro und Designbüro Snøhetta in Norwegen, Jette Hopp. Frau Hopp, diese Musik, das ist Hochenergiemusik. Brauchen Sie die, um sich zu pushen? Also Sie haben ja einen relativ aufwendigen Lebensstil, jetten sehr viel in der Welt herum. Brauchen Sie das manchmal einfach so, über die Musik noch Zusatzenergie zu bekommen?
Ja, also das Stück, was ich ausgewählt habe, das nehme ich oft, wenn ich laufe. Und das generiert natürlich dann wieder neue Energie. Also einfach, dass man sich ein bisschen einfach läuft und läuft und läuft und läuft, das hilft mir auch, wieder neue Energie zu gewinnen. Also von daher hilft die Musik natürlich, spornt dann an, dass man da seine Distanz auch zurücklegen kann.
Sie sind da offensichtlich eine typische Norwegerin. Also bei mir ist schon ein bisschen länger her, dass ich in Norwegen war und hatte den Eindruck, noch nie so viele fitte Menschen gesehen zu haben, die während ich so langsam die Berge hochkraxle, an mir vorbeisorgen. Gehören Sie auch dazu?
Ja, also ich laufe, wie gesagt, ganz gern. Das ist vielleicht nicht so hochleistungssportlich. Das ist ja mehr, um einen Ausgleich zu bekommen. Aber draußen in der Natur zu sein, ich glaube, das bevorzugen viele Norweger. Und wir haben natürlich ganz tolle Skigebiete, sowohl für Langlauf und Alpin. Und das nutzen viele. Also man kann schon sagen, der Sport hat einen relativ hohen Stellenwert in Norwegen. Das merkt man auch bei Kindern schon sehr früh, dass man sich dann entscheiden muss für eine Sportart. Also das liegt schon sozusagen in unserer Kultur und auch vielleicht Umgang mit unserer Landschaft. Also die bietet ja ganz viele Möglichkeiten auch.
Sport, Natur in Norwegen, ausgesprochen wichtig. Jetzt haben Sie mal gesagt, dass die Osloer Oper in Norwegen den Markt für neues Bauen überhaupt erst geöffnet hätte. Der Norweger baut eher traditionell?
Ja, es hat schon immer eine relativ vielleicht schmale Architekturavantgarde gegeben in Norwegen, aber dann primär vielleicht realisiert in Kulturbauten. Aber ich glaube, was die Oper geschafft hat, war eigentlich mehr ein öffentliches Bewusstsein zu generieren, was Architektur auch sozial, politisch und so weiter leisten kann. Also wir haben ja jetzt ein 10-jähriges Jubiläum für die Oper und wir haben sozusagen die Frequenz der Besucherzahlen studiert im Nachhinein in eigener Initiative und auch das versucht zu messen, auch die Anzahl der Besucher zu zählen, die zur Oper kommt, ohne ein Ticket zu kaufen und sich ja als die Touristattraktion in Norwegen entwickelt. Also das hat da niemand voraussehen können. Und sozusagen diesen Mehrwert, den man auch sozial und auch für Norwegen als kulturelles Renommee generieren kann mit Architektur, das, glaube ich, hat keiner sozusagen vorausgesehen. Wir haben es natürlich gehofft.
Das scheint sich ja bewahrheitet zu haben.
Ja, auch sozusagen, dass man so eine Investition, was ja immer ein Kulturbau auch beinhaltet, dass man das auch so rechtfertigen kann im Nachhinein, dass man sozusagen die Ringwirkung sehen kann. Das hat uns natürlich besonders gefreut.
Architekten wollen bauen. Das ist einfach mal nicht nur ein Glaubenssatz, das ist einfach Realität. Sie haben mal in einem Interview allerdings gesagt, dass Ihnen vieles zu schnell abgerissen wird und dass Städte langsamer wachsen sollten. Was haben Sie damit gemeint?
Also Snøhetta, sage ich mit wir, sind sehr engagiert auch in einer Nachhaltigkeitsdiskussion. Und ich denke, wenn man sich vor allem den Aspekt der grauen Energie von Gebäuden anguckt und mit einbezieht.
Was meinen Sie damit?
Das ist sozusagen die eingebaute Energie, die in allen Baumaterialien sitzt.
Für die Herstellung der Baumaterialien, Produktion,
aber auch wieder die Verwertung, also der ganze Lebenszyklus von Materialien. Und wenn man sozusagen sich etwas Zeit nimmt, um existierende Strukturen bauen zu analysieren, ob man das nicht doch integrieren kann in neue Gebäude. Das war eigentlich mehr der Gedanke. Und dass man sich auch Zeit nimmt, um natürlich, wenn man baut, sich wirklich nachhaltig zu überlegen, was ist der richtige Zugang. Also ich denke sozusagen, genügend Zeit zur Reife macht das Bauen auch nachhaltiger. Zum einen, wie gesagt, unter Einbeziehung bestehender Gebäude, aber auch in der Neukonzeption, dass das, was man macht, wirklich durchdacht ist. Ich glaube, das habe ich ein bisschen damit gemeint. Und das spart auch wiederum Zeit in späteren baulichen Prozessen.
Sie sehen sich auch, habe ich gelesen, ganz intensiv alte Städte an, um daraus zu lernen, weshalb sich Menschen zum Beispiel darin so wohlfühlen. Snøhetta hatte auch den Times Square in New York umgestaltet. Mhm. Im Prinzip in diese verkehrsdurchflutete Region, kann man das ja schon fast nennen, eine Fußgängerinsel reingebaut. Was hat man von den alten Städten lernen können, was man an Times Square umsetzen konnte?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es so direkt Referenzen gibt, aber was wir viel gemacht haben, war studieren, wie bewegen sich Menschen über Platzräume und dass es auch notwendig ist, dass man nicht nur offene Räume schafft, sondern auch unterschiedliche kleinere Orientierungsmöglichkeiten, zum Beispiel wie man so einen Platz möbliert, dass man sozusagen auch sich hinsetzen kann, also eigentlich mehr diese Art von Studien, glaube ich, jetzt direkt für den Times Square. Wenn wir alte Städte studieren, geht es eigentlich auch hauptsächlich um Proportionierung und auch um öffentlichen Raum und auch wie man sozusagen diesen Raum wahrnimmt. Ich denke, das ist mehr so als klassische Referenz und das machen ja auch viele Architekten, also dass man sozusagen sieht, was funktioniert, was hat sich sozusagen gehalten in Wert.
Ja, wenn Sie sagen, das studieren viele Architekten, dann wundert man sich, wieso es so unglaublich viele moderne, völlig monotone Häuserschluchten geht, wo man 100 Meter geht und den Eindruck hat, boah, jetzt habe ich aber einen Kilometer hinter mir. Mhm. Einfach, weil das Auge überhaupt nichts zu sehen bekommt und die Füße einfach nur geradeaus gehen.
Ja gut, ich habe versucht, das an meine Kollegen hier mit einzubeziehen. Wahrscheinlich ist es richtiger, man spricht nur aus eigener Perspektive. Aber wir versuchen das auf jeden Fall. Also der menschliche Maßstab ist ja wesentlich auch für das Gelingen von Architektur, denken wir auf jeden Fall.
Jette Hopp, Snøhetta hat jede Menge Vorzeigeprojekte. Ein paar wollen wir vielleicht nochmal ansprechen. Eines, bei dem Sie auch sehr intensiv dabei waren, soweit ich weiß, ist das Powerhouse Tjörbu. Ich hoffe mal, dass ich das richtig ausgesprochen habe, auch bei Oslo. Das ist das erste Bürogebäude in Norwegen, das mehr Energie produziert, als es verbraucht. Wie macht es das?
Jetzt mal ganz kurz einen Schritt zurück. Also Snøhetta ist Teil einer Zusammenarbeit, das nennt sich die Powerhouse Allianz, wo wir sozusagen ganz breit uns zusammensetzen mit unterschiedlichen Akteuren in der Bauindustrie und wir entwickeln Plus-Energiehäuser nach einer sehr strengen Definition, wo wir auch die graue Energie von Materialien mit einbeziehen. Und dieses Projekt, auf das Sie hinweisen, das ist ein Umbau eigentlich, wo man sozusagen Teile der existierenden Konstruktion bewahrt hat, also nicht abgerissen hat, sodass man dadurch sozusagen einen ganz anderen Ausgangspunkt hatte für so ein Plus-Energie-Gebäude. Und dadurch, dass wir auch die ganze eingebaute Energie, graue Energie der Materialien mit einbeziehen in diese Gebäude, sind das auch wirklich Pilotprojekte, auch in einem internationalen Standard.
Aber wie machen Sie das? In der Hauptsache durch Dämmung und durch?
Nein, durch passive Maßnahmen natürlich. Dämmung ist sehr wichtig. Man muss sich das vorstellen wie eine Daunenjacke. Mhm. Also man darf nicht warme Luft rauflassen im Winter, aber auch im Sommer wiederum ist das die umgekehrte Dichtigkeit. Also wir haben natürlich passive Maßnahmen, gesunde Materialien, aber auch, dass man Energie produziert in Form von Solarzellen ist das hier und Energiebohrung. Also man nimmt auch Erdwärme für die Aufwärmung der Gebäude. Mhm. Also ein gesamtheitlicher Ansatz. Und als Architekt kann man das nicht alleine, da braucht man auch alle die anderen Disziplinen.
Ingenieure und
ja.
Jette Hopp ist im HR2 Doppelkopf zu Besuch. Nun hat ja mittlerweile jeder irgendeine Philosophie. Und die Philosophie von Snøhetta besteht darin, habe ich gelesen, sowohl zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beizutragen durch Architektur, als auch großen Einfluss auf künftige Gemeinschaften zu haben. Also das wird so definiert als Aufgabe von Architektur. Wir haben schon drüber gesprochen, Energieeffizienz spielt eine Rolle, sich an einem humanistischen Vorbild orientieren, auch was den Städtebau angeht, wäre ein weiteres. Jetzt ist eine drängende Frage, die eigentlich sämtliche Städte haben, preiswerter, qualitativ hochwertiger Wohnraum, auch Sozialwohnungen. Mhm. Hat Snøhetta da Vorschläge?
Ja, wir haben relativ wenig Wohnprojekte, aber wir machen uns natürlich immer Gedanken auch über städtliche Zusammenhänge und auch Verdichtung. Also ich denke, das ist auch ein wesentlicher Aspekt, dass man das schafft, richtig zu verdichten und auch vielleicht also zu einem anderen Verbrauchsmuster anzuregen, auch mit Architektur. Das wäre sozusagen unser Ansatz. Und wenn wir in Wohnprojekte mit einsteigen, ist natürlich immer Nachhaltigkeit ein Thema und auch, dass wir in sehr engen Gesprächen mit unseren Auftragnehmern stehen, auch diese sozusagen Qualitäten mit anzuheben und dass man das auch schafft, mit einer mehr langfristigen Perspektive ein Projekt anzudenken. Also dass man nicht nur kurzfristig die Investitionen überlegt, sondern dass man auch in einem mehr langzeitlichen Horizont denkt und dadurch auch ganz andere Qualitäten zusammen hinbekommt. Also diese Kommunikation am Anfang eines Projekts ist sehr wichtig, dass man da sozusagen auch den Standard setzt. Aber das muss man sozusagen zusammen angehen.
Damit kommen wir schon zur zweiten Musik. Da haben wir auf Ihrem Wunschzettel Nick Cave and the Bad Seeds, Push the Sky Away. Frau Hopp, sagen Sie uns, weshalb Sie sich diese Musik ausgesucht haben.
Ja, Nick Cave ist auch ein Künstlermusiker, der mich auch mein ganzes Leben lang begleitet hat. Und gerade das Stück habe ich jetzt letztes Jahr gesehen in Oslo auf einem Konzert. Und es hat mich sehr beeindruckt, weil er irgendwie diese ganze Stimmung, die da auch immer generiert wird in den Konzerten, die ist, die hinterlässt schon eine schöne Erinnerung. Deswegen habe ich mir das heute ausgesucht. Das ist eine ganz andere Stimmung in diesem Stück als in dem vorherigen.
Dann hören wir jetzt Push the Sky Away, Nick Cave and the Bad Seeds.
I was right and I was right. The sun was rising from the field.
Melancholisch Ruhiges hören wir hier von Nick Cave and the Bad Seeds, war das Push the Sky Away. Gewünscht hat sich diesen Titel mein heutiger Gast im HR2 Doppelkopf, die norwegische Architektin Jette Hopp. Ja, und Frau Hopp, Sie haben es eben gesagt, das ist wirklich eine ganz andere Temperatur in der Musik als der erste sehr hoch energiegeladene Titel. Das ist jetzt so mehr die Musik, ja, neudeutsch, zum Chillen, oder?
Ja, oder vielleicht auch ein Teil der sozusagen norwegischen Mentalität. Also wir haben ja dieses sehr energische, aber auch dieses tief melancholische, besonders in der langen Winterzeit. Vielleicht reflektiert auch in dieser Auswahl, ja.
Frau Hopp, genau darüber wollte ich auch gerade mit Ihnen reden, über diese Unterschiede. Sie kennen beide Länder, sind in Kiel geboren.
Ja, das stimmt.
Und haben durchaus Erfahrungen mit Deutschland und Norwegen natürlich sowieso. Aber die Geburt in Kiel, haben Sie mir gesagt, war Zufall. Wie wird man zufällig in Kiel geboren?
Nein, mein Vater ist Däne und meine Mutter ist Norwegerin. Aber ich habe einen deutschen Großvater, also meine dänische Großmutter war mit einem Deutschen verheiratet. Und die hatten in Kiel einen Fisch-In- und Export. Und so hat sich das sozusagen entwickelt, dass sich meine Eltern da eine Zeit lang niedergelassen haben. Also das ist eigentlich mehr Zufall.
Und Sie haben aber dann in der Kindheit in Norwegen gelebt, aber auch in Deutschland.
Ja, in Kiel zum Teil, aber auch in Norwegen. Aber ich habe ja auch meine ganzen Sommer eigentlich in Dänemark verbracht. Vielleicht auch dadurch gekennzeichnet, dass meine Eltern, glaube ich, hatten immer ein bisschen Heimweh. Sodass, sobald die Möglichkeit da war, alle Ferien entweder in Norwegen oder in Dänemark dann auch verbracht in der frühen Kindheit.
Jetzt nimmt man ja als Kind ganz besonders gut auch solche Mentalitätsunterschiede wahr, stelle ich mir vor. Wie war das für Sie, dieses nach Deutschland kommen, dieses nach Norwegen gehen? Woran haben Sie das in der Hauptsache gemerkt, dass Sie jetzt in einem anderen Land sind?
Also sehr bewusst als Kind vielleicht nicht wahrgenommen, eigentlich so mehr in so einer Postrationalisierung als Erwachsener, dass man in vielen Kulturen zu Hause ist. Und das hilft einem natürlich. Also ich denke, das gibt einem ein ganz anderes Kulturverständnis. Und das hilft mir natürlich auch jetzt in so einem internationalen Arbeiten. Aber als Kind habe ich da eigentlich meine schönsten Erinnerungen. Dänemark ist ein Synonym für Sommer und selbst heute nehme ich meine eigenen Kinder mit in unser Sommerhaus nach Dänemark, was wir immer noch haben da am Strand. Norwegen und Dänemark habe ich so rein positive Kindheitserinnerungen.
Und Deutschland?
Ja, anders eigentlich. Dadurch, dass ich da zum Teil auch zur Schule gegangen bin, der auch in Frankfurt studiert habe, ist das eigentlich mehr so ein Ausbildungskontext für mich. Also eigentlich mehr so eine kulturelle Formung, die hat vielleicht mehr in Deutschland stattgefunden. Aber alles, was mit Kindheit und sozusagen diesen frühen Konnotationen und auch das, was sozusagen sich so im Unterbewusstsein alles angelagert hat, das ist vielleicht mehr so im skandinavischen Raum für mich angesiedelt.
Sie haben sich dann, Frau Hopp, entschieden, Sie haben es gerade auch schon angesprochen, in Frankfurt Architektur zu studieren, und zwar an der Städelschule. Mhm. Wieso bekam die den Zuschlag?
Das war nicht notwendigerweise Frankfurt als erste Wahl, sondern eigentlich mehr die hohe Qualität der Ausbildung dort. Das ist ein internationaler Studiengang und damals war das Enrique Miralles und Peter Cook, die die Architekturabteilung da geleitet haben und wir waren ja nur 8 Studenten im Semester. Also dieser Luxus wirklich der Ausbildung und diese enorme Qualität, das war eigentlich so die Hauptattraktion und der Grund, warum ich das gewählt habe und dann auch dort studieren durfte. Das ist wirklich ein Privilegium.
Die Architektur in Frankfurt, die ja für Deutschland auf jeden Fall vergleichsweise einzigartig ist mit den vielen Hochhäusern, war nicht ausschlaggebend.
Nein, das war sekundär, aber dass die Stadt ja so ein sehr internationales Flair hat, das hat natürlich auch geholfen.
Jetzt sind Sie auch in der Jury zum High Rise Award, dem internationalen Hochhauspreis. So unter uns, steht denn irgendein Hochhaus in Frankfurt, bei dem Sie sagen würden, ja, das wäre auch preisverdächtig gewesen?
Ach so, jetzt unabhängig von der Jury, weil da darf ich natürlich nichts sagen.
Völlig unabhängig davon.
Das wird ja erst im November dieses Jahres bekannt gegeben bei Ihnen in dieser Zeremonie in der Paulskirche. Ja, also ich bin mir ein bisschen unsicher, was ich darauf antworten soll.
Beredtes Schweigen geht auch.
Nein, mir gefällt natürlich der Bau von Coop Himmelblau. Das ist, finde ich, schon ein sehr interessanter Entwurf und besonders
von der EZB jetzt.
Ja, ja. Mhm.
Also der Europäischen Zentralbank, ja, ja. Diesem Doppelbau, der in die Großmarkthalle reingesetzt worden ist.
Das ist natürlich auch das neueste Projekt und die gefallen mir meistens am besten. Und wir haben ja selber auch mehrmals versucht, hier ein Hochhaus zu entwickeln, aber leider haben wir keins gewonnen. Also ja.
Frau Hopp, Sie sind Architektin, Sie sind international unterwegs, Sie haben in Saudi-Arabien gebaut, überall in der Welt eigentlich. Also Snøhetta ist ein Unternehmen mit 180 Mitarbeitern aus 30 Nationen, sehr international aufgestellt. Was an Ihrem Beruf als Architektin gefällt Ihnen am besten?
Oh, ich muss erst mal sagen, ich liebe Architektur. Das ist erstmal so mein ganz persönlicher Zugang. Einfach diese Möglichkeit, räumlich zu gestalten und sozusagen auch in diesem sozialen Raum tätig zu sein. Dann gefällt mir natürlich auch diese Art der Zusammenarbeit. Und da habe ich das Glück, dass ich da in Snøhetta mit dazu beitragen kann. Also diese Teamarbeit und dieser interaktive Prozess und auch diese Innovationsaspekte, die wir auch immer in unserer Arbeit haben, das ist was, was mich besonders fasziniert und auch jedes Mal neu fasziniert, weil das ist ja auch wichtig.
Sie sprechen viel von Team, von Workshop. Wie ist denn die Organisation in Norwegen? Also wenn ich auf die Website Ihres Unternehmens gehe, dann sehe ich mit Fotografie sämtliche Mitarbeiter. Und ich habe mich zuerst gefragt, nach welcher Reihenfolge geht das überhaupt, bis ich drauf gekommen bin, es sind die Anfangsbuchstaben der Vornamen.
Ganz genau.
Also das heißt, Sie sind irgendwo mal mittendrin als leitende Architektin.
Ja.
Kommt das nur gut nach außen oder sind die Hierarchien wirklich flacher in norwegischen Unternehmen beziehungsweise in dem Sie arbeiten?
Ich würde sagen, in der norwegischen Gesellschaft generell ist die Hierarchie oder auch ein ganz anderes Denken, wie man zusammenarbeitet, ganz anders aufgestellt, glaube ich, als im kontinentalen Bereich. Und wir sind so organisiert, einfach, dass jede Stimme ist gleich wert. Und natürlich müssen wir sozusagen gewisse Verantwortlichkeiten auch richtig verwalten. Und dadurch haben wir auch unterschiedliche Rollen. Das muss man ja einfach auch, um professionell richtig agieren zu können. Aber wir sitzen alle in einem großen Raum. Es gibt keine einzelnen Büros. Und Wir sitzen auch nicht sozusagen hierarchisch sortiert, sondern wir sitzen in einem alten Hafengebäude und alle 2 Jahre wechseln wir unseren Sitzplatz. Mhm. Und da ist die einzige Regel, die nah am Fenster gesessen haben und sozusagen viel Tageslicht bekommen haben, müssen in einer dunkleren Ecke sozusagen sitzen. Das ist die einzige Regel für sozusagen das Arrangieren in so einer Arbeitssituation.
Damit man auch irgendwie innerlich in Bewegung bleibt oder was ist der Hintergrund dafür?
Zum anderen auch, dass man durch diese Flexibilität oder nicht Flexibilität, aber dadurch, dass man sozusagen nicht hierarchisch oder nach Projekten organisiert ist, bekommt man auch immer ganz viel mit, was die Kollegen gerade machen. Also wir haben eigentlich ein ziemlich hohes Niveau, dass wir nicht sozusagen systematisieren müssen oder in System setzen müssen, dadurch, dass wir so sitzen, wie wir sitzen. Man sieht, was die Nachbarn machen und mein Nachbar arbeitet mit einem ganz anderen Projekt als ich selbst zum Beispiel. Also dadurch haben wir immer so einen konstanten Fluss an Informationen, der sehr organisch funktioniert. Also ich denke, und das an sich stimuliert ja auch, dass man sozusagen auf dem Weg zu seinem Teammitglied in seinem Projekt oder mit dem man gerade zusammenarbeitet, ganz viel mitbekommt, weil er vielleicht am ganz anderen Ende unseres Gebäudes sitzt. Also wir sitzen ja, das ist, muss man sich vorstellen, als wirklich als 1000 Quadratmeter offene Fläche.
Mhm. Da muss man wirklich ein Freund von Großraumbüros sein, habe ich den Eindruck. Jette Hopp ist zu Gast im HR2 Doppelkopf. Neben dieser normalen Hierarchie, beziehungsweise im Prinzip überlappend, gibt es ja schlicht und ergreifend immer noch eine andere, die zwischen Männern und Frauen. Es ist ziemlich auffällig, wie wenig Architektinnen es gibt, jedenfalls von Weltruf. Wie ist das in Norwegen? Den Skandinaviern eilt ja so ein Ruf voraus, dass sie in Sachen Gleichberechtigung und Gleichstellung von Mann und Frau ja eine Vorreiterrolle spielen. Empfinden Sie das auch so?
Ja, für mich ist das eine ziemlich selbstverständliche Voraussetzung. Wir in Snøhetta, wir sorgen auch wirklich aktiv dafür, dass wir 50% Männer und Frauen haben. Und auch.
Also da gibt es eine Quote.
Ja, also es gibt sozusagen, wenn man neu einstellt, dann ist das ein Teil der Überlegung. Haben wir zu viele Männer in letzter Zeit eingestellt, wird vielleicht dann eine Frau eingestellt. Aber das ist kein Hauptkriterium. Gesamtgesellschaftlich ist es so, dass Frauen und Männer arbeiten. Das ist überhaupt keine Fragestellung. Und ich glaube auch die Gesellschaft, dadurch, dass wir nur 5 Millionen Norweger sind, brauchen wir auch sozusagen alle, dass man sozusagen dazu beiträgt. Und das hat natürlich auch Konsequenzen, wie Schulen und Kinderbetreuung organisiert sind. Dadurch, dass man sozusagen darauf angewiesen ist, dass alle arbeiten, hat das natürlich auch Folgen für, wie man diese ganzen Sachen organisiert, wie also Schulbetreuung, Kindergärten, auch über den ganzen Tag, sodass alle arbeiten können. Und das ist auch Teil, wie die Gesellschaft organisiert wird. Alle, die Kinder haben, müssen dann auch gehen. Und wenn das alle machen, dann hat das natürlich auch eine ganz andere Dynamik.
Das heißt, es ist für Frauen in Norwegen sehr viel einfacher als in Deutschland, einen solchen Beruf auszuüben wie Ihren, der ja sehr zeitintensiv ist, mit den vielen Reisen. Sie sind oft weg. Sie haben 2 Kinder, soweit ich weiß.
Ich habe 2 Kinder, ja. Die sind ja jetzt schon ein bisschen größer, 13 und 17. Also die freuen sich dann auch, wenn ich manchmal nicht da bin. Ihr Vater kümmert sich natürlich um die Kinder. Dann versuche ich auch länger wieder da zu sein. Aber das ist keine unnormale Situation in Norwegen, dass sozusagen auch vielleicht die Frau mehr aktiv ist als der Mann. Also das ist je nach Beruf und auch vielleicht nach Vorliebe, würde ich auch sagen. Mhm. Ja. Und wenn ich mich mit meinen Kolleginnen hier unterhalte, in Deutschland oder Frankreich, sehe ich schon, dass man wirklich fast eine Generation zurück ist, was sozusagen der Organisierung von Arbeit und gerade den Aspekt der Gleichberechtigung sich ansieht. Und besonders, wenn man Kinder hat. Ich denke, da merkt man das ja dann besonders, ob man noch so arbeiten kann, wie man möchte und wie man das sozusagen kombinieren kann.
Hm. Norwegen steht auf dem World Happiness Report eigentlich immer ganz weit oben. Bis 2016 auf dem 1. Platz. Im letzten Jahr hat, glaube ich, Finnland Norwegen vom 1. auf den 2. Platz verdrängt. Hm. Dieser World Happiness Report, der bezieht sich darauf, also die Leute werden gefragt, wie glücklich sie sich fühlen in ihrem Land. Die Norweger sind immer überglücklich. Für jeden außerhalb Norwegens ist das ziemlich interessant, bei einem Land, das die Hälfte des Jahres ziemlich dunkel ist. Wie erklären Sie sich das?
Also ich glaube, also wir haben ja sehr viel Natur, denke ich, also viel unbebauten Raum, sodass man eigentlich immer die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen. Und dieses Freiheitsgefühl, das trägt zum großen Teil dazu bei, dass man sich sozusagen glücklich fühlen kann. Es gibt Raum, der fühlt sich unbegrenzt an. Also man hat sozusagen die Natur als Referenz, aber das ist ja nur ein Aspekt. Vielleicht auch, wie man miteinander umgeht. Also ich merke das ja auch beim Autofahren vor allem. Wir sind eigentlich eine relativ freundliche Gesellschaft, also eigentlich sehr zuvorkommend. Man merkt das im Autoverkehr. Das ist zwar vielleicht ein bisschen albernes Beispiel, aber es ist ein großer Unterschied, als wenn man in Deutschland Auto fährt oder in Norwegen Auto fährt. Also dann gibt man sich aneinander Vorrang und es gibt irgendwie Hupen, ist überhaupt kein Thema. Daran lässt sich vielleicht einiges ablesen.
Frau Hopp, jetzt habe ich Sie vor einiger Zeit gefragt, was Ihnen an Ihrem Beruf als Architektin am besten gefällt. Jetzt kommt zum Schluss noch die Frage, was an diesem Beruf nervt Sie richtig?
Zeitdruck, dass ich das Gefühl habe, ich habe nicht genügend Zeit und auch, dass es sozusagen diese enorme Geschwindigkeit, die manchmal gefordert ist, auch in der von Entscheidungen und deswegen auch vielleicht vorhin der Hinweis, dass man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen sollte. Mhm. Und der Zeitdruck kommt ja oft von außen. Und gerade in meiner Situation auch, ich habe ja mit enorm vielen Projekten gleichzeitig zu tun, da richtige Prioritäten setzen zu können und trotzdem immer noch diese Freude zu haben an der Architektur. Ich glaube, diese Balance, die ich manchmal das Gefühl habe, kommt ein bisschen aus der Balance. Das ist etwas, was mich vielleicht, was mir am wenigsten Freude macht. Ja.
Damit herzlichen Dank an Jette Hopp, norwegische Architektin beim Architektur- und Designbüro Snøhetta. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir hören jetzt noch eine Musik, die Sie sich ausgesucht haben, von David Bowie. The Stars Are Out Tonight. Sagen Sie mir, warum Sie sich das ausgesucht haben.
Ja, ich tanze ja gerne und leider komme ich nicht mehr so dazu wie früher, aber das ist so eine typische Tanzmusik, die mir gut gefallen würde. Die Norweger feiern auch gern, das kann man auch zum Abschluss nochmal sagen.
Bestimmt trägt ja das auch zum Glücklichsein
bei. Das denke ich auch. Also ein Grund zu feiern findet man immer und das Stück hilft einem dabei.
Damit nochmals vielen Dank an Jette Hopp für das Gespräch. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt und hier kommt David Bowie.